Warum ist Mathematik aber trotzdem manchmal so richtig richtig? Oder man hat den Eindruck, dass sie richtig, richtig ist. Weil wir in der Mathematik die beim Bärenpicken erworbene Denkweise ganz vorsichtig zu Denkkonzentrat destillieren, und eine Beschreibung dieses Prozesses findet man in den Abhandlungen über die Methode richtig zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen von René Descartes. Ich gehe über viele lustige Seiten hinweg, weil wir schon zeitlich vorgeschritten sind, und komme nur zu seinen Regeln, die er aufstellt, mit denen man an die Dinge rangehen sollte und die man auch, wenn man Mathematik studiert, ganz hässlich beigebracht bekommt und die man, wenn man sich nicht daran hält, 0 Punkte bekommt. Die erste Regel ist, niemals eine Sache für wahrzunehmen, ohne sie als solche genau zu kennen. Das heißt, ohne Übereilung und Vorurteile zu vermeiden und nichts in mein Wissen aufzunehmen, als was ich so klar und deutlich darbot, Vergangenheitsform hier, dass ich keinen Anlass hatte, es in Zweifel zu ziehen. Die zweite war, jede zu untersuchende Frage in so viel einfacher als möglich zur besseren Beantwortung erforderlich war, aufzulösen. Die dritte war, in meinem Gedankengang die Ordnung festzuhalten, dass ich mit den einfachsten und leichtesten Gegenständen begann und nur nach und nach zur Untersuchung der Verwickelten aufstieg und eine gleiche Ordnung auch in den Dingen selbst anzunehmen, selbst wenn auch das eine nicht von Natur dem anderen vorausgeht. Endlich viertens, alles vollständig zu überzählen und im Allgemeinen zu überschauen, um mich gegen jedes Übersehen zu sichern. Die lange Kette einfacher und leichter Sätze, deren die Geometer sich bedienen, um ihre schwierigsten Beweise zustande zu bringen, ließ mich erwarten, sagt Descartes, dass alle den Menschen erreichbaren Dinge sich ebenso folgen. Und heute sind wir auch wirklich dabei, auf alle möglichen Dinge die Mathematik anzuwenden. Übrigens hat das Descartes nicht des Fehlers enthoben, in der gleichen Arbeit zu behaupten, er kenne den Blutkreislauf ganz genau, weil er also einige ganz tolle Ärzte gekannt hat, die ihn selber beim Sezieren von Menschen geholfen hatten. Er hat also wirklich sehr schön in der Arbeit beschrieben, wie der Blutkreislauf aufgebaut ist, wie das Herz funktioniert. Aber er hat dann angenommen, dass der Blutkreislauf in Gang gehalten würde durch eine Art Dampfkesselprinzip, weil das Herz nämlich bei seiner letzten Obduktion ziemlich viel wärmer war als die Umgebung. Das Blut war offensichtlich noch wärmer. Hat er angenommen, dass das Herz ganz einfach per Dampfdruck das Ganze durch die Adern pusten würde. Also, was Descartes gesagt hat, war auch falsch. In der Mathematik wird das rechte Verstehen hart antrainiert, aber folgt wirklich große Sicherheit daraus. Obwohl die Mathematik das korrekte Denken sehr ernst nimmt, gibt es jede Menge Löcher und gab es jede Menge Löcher. Und eines der bekanntesten Löcher ist die sogenannte raschische Antinomie. Was ich, kennen Sie die alle? Raschische Antinomie. Gut, das müssen wir mit Mathematik machen. Die einzige Zeit, aber die kann man verstehen und die ist also ganz lustig, ist Mengenlehre. Das, was also die Politiker so in den 70er Jahren allen Eltern auch zugetraut haben, weil die Amerikaner wieder mal das toll gemacht hatten. Also, die enthielt einige sprachbedingte Fallstricke, die Mengenlehre. Um 1901 hat Russell das folgende veröffentlicht. Er hat also, gut, wir machen Mengenlehre. Was sind Mengen? Mengen sind einfach wohl definierte Klassen von Objekten, die man zusammenfasst, durch Beschreibung. Also zum Beispiel die Menge aller Fernseher. Also die Menge, stellen sich alle Fernseher vor und nehmen sie daraus die Menge. Oder die Menge aller Wassergläser. Gut, muss mal. Oder die Menge aller Lampen oder die Menge aller Menschen. Sie können also Mengen beschreiben. So, und jetzt nehmen wir eine Qualifikation für eine Menge, nämlich wir sagen, wir nehmen alle Mengen, die sich selber nicht als Element enthalten. Als Element, also ein Fernseher ist Element der Menge. Gut, sie sind Elemente der Menschen. Nicht? Also sind wir die Mengen, die sich selber nicht als Element enthalten. Davon gibt es sehr viele Mengen. Ja, die Menge der Fernseher zum Beispiel ist kein Fernseher, enthält sich also selbst nicht als Element. Die Länge der Menschen enthält fast alle Mengen. Und von diesen Mengen, die wir jetzt haben, die sich selber nicht als Element haben, nehmen wir dies die Obermenge. Wir nehmen jetzt alle Mengen der Mengen, die sich selber nicht als Element enthalten. Und nachdem sie das geschluckt haben, sind sie verraten. Ja, denn jetzt können wir folgern. Dann sage, jetzt nehmen wir mal diese Menge hier, die nennen wir jetzt R zu Ehren von Russell. Er enthält sich die Menge R als Element. Nehmen wir mal an, sie täte es. Dann enthält sich als Element, ist also eine Menge, die sich selber nicht als Element enthält. Denn das ist die Qualifikation der Menge. Na gut, dann kann sie sich nicht als Element enthalten. Wenn sie sich also nicht als Element enthält, enthält sie sich nicht als Element, aber die Menge R sind ja gerade die Mengen, die sich nicht als Element enthalten. Also enthält sie sich. Also aus der Annahme, dass sie sich nicht enthält, folgt sie enthält sich. Aus der Annahme, dass sie sich enthält, folgt sie enthält sich nicht. Also totales Chaos. Und die Mathematik war um 1900 total daneben, weil alle dachten, sämtliche Mathematik ist jetzt kaputt, nachdem man ganz kurz vorher am Ende des 18. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts angenommen hatte, alles sei jetzt klar, man sage jetzt ganz kurz vor Abschluss der gesamten Naturwissenschaft und man müsste bloß noch ein paar Sachen ein bisschen aufbügeln und dann sei eigentlich für die Zukunft alles gegessen. An der Stelle war alles kaputt und man hat festgestellt, selbst die Mathematik stimmt nicht. Und was hat man gemacht? Man hat einfach Selbstbezüglichkeit verboten. Ja? Das heißt, man darf nicht sich auf sich selbst beziehen. Jemand kann nicht Element von sich selbst sein. Man hat die Klassen eingeführt und zwar waren das die Herrschaften, ist egal, wer das war, Russell war unter anderem dabei. Und dieses Buch habe ich mir auch vorgenommen, um das vorzulesen, habe dann Abstand davon genommen, weil, gut, das ist gar nicht unterhaltsam, ist also sehr ganz klein. Aber die russische Antinomie ist jedenfalls was Wichtiges, weil diese Selbstbezüglichkeit kommt auch im menschlichen Leben sehr häufig vor. Und vielleicht haben Sie den Autor Watzlawick schon mal gehört. Ja, die Unfähigkeit zu trauern oder Watzlawick wickeln Fisch, Lösung, was sehr schön ist. Also falls man mal Schwierigkeiten in der Ehe hat, also ich bin einmal geschieden, ich habe das alles durchgelesen, hat mir sehr geholfen. In Zweierbeziehung ist es aus, sobald man selbstbezüglich wird. Und das geht so, man vom anderen wird, haben möchte, dass er einen liebt und zwar spontan von sich aus. In dem Moment ist alles kaputt. Da können Sie nichts mehr machen, da sind Sie verraten und verkauft. Wenn Sie das gesagt haben, ist ein Zauberwort und kann nichts mehr passieren. Ja, dann ist nichts mehr zu machen, dann an der Stelle ist Spontanität weg oder sei spontan. So, ist auch eine Sache, ja, die auch alles kaputt macht. Um solchen Ärger zu vermeiden, legt man also Schlussregel präzise fest in Whitehead und Russell, Principia Mathematica. Und dann dachte man, sei alles gesichert jetzt in der Mathematik, jetzt sei alles wieder klar. Und dann kam mal Wittgenstein, und das Wittgenstein, nicht ganz unten, ist egal, und zeigte, dass in jedem hinreichend komplizierten System nicht entscheidbare Sätze vorhanden sind. Und nicht entscheidbare Sätze sind Sätze, die man sagen kann in dem System, von denen man aber zeigen kann, dass sie weder wahr noch falsch sind. Also beides kann man nicht zeigen. Jedes System muss komisch sein. Daran halte ich mich übrigens fest, das ist meine Freiheit, meine menschliche Freiheit. Ich kann mich nicht verstehen. Ich werde nie sehen können, ob ich selber determiniert bin, weil ich mich nicht über mich erheben kann. Da werde ich immer das Gefühl haben, dass ich frei entscheiden kann. Ich muss das Gefühl haben. Es ist völlig blödsinnig, darüber nachzudenken. Gut, was ist nun Mathematik? Etymologisches Lexikon sagt Mathema, das gelernte Kenntniswissen. Das Holländische ist also viel netter, da weiß man gleich, was los ist. Da heißt es Wiskunde. Und Wiskunde bedeutet so viel wie Wissenskunde. Also alles, was wir wissen können, ordentlich ist Mathematik. Die Mathematik ist die Wissenschaft vom Gewussten, mit der wir alles machen, was uns in der technikgeprägten Welt umgibt. Für das Gros der Bevölkerung bleibt die angewandte Mathematik, aber wie in der Scheibenwelt Zauberei. Kurze Passage aus Stuart und Cohen und Pratchett. Magie gibt es auch in unserer Welt, aber von anderer, weniger offensichtlicher Art. Sie eignet sich in der Umgebung eines jeden, in all den kleinen Zusammenhängen, die wir nicht verstehen, sondern einfach hinnehmen. Wenn wir den Schalter betätigen und das Licht angeht, wenn wir uns in den Wagen setzen und den Motor anlassen, wenn wir alle diese unwahrscheinlichen und lächerlichen Dinge tun, durch die dank biologischer Zusammenhänge Kinder entstehen, gewiss verstehen viele Leute oft ziemlich genau und in Einzelheiten, was auf bestimmten Gebieten vor sich geht, doch früher oder später erreichen wir alle unseren magischen Ereignishorizont. Es gibt sehr viele Dinge, die heute einfach genauso von allen Leuten gehandhabt werden, als wenn es Magie wäre. Gut, Devlin fasst Mathematik in seinem einen Buch zusammen, sagt Zahlen, logische Schließung, Kommunikation, Bewegung und Veränderung, Gestalt, Symmetrie und Regularität und Lage sei alles. Aber wir sind mitten in der Weiterentwicklung und diese Weiterentwicklung betrachtet Mathematik als gereinigtes Kondensdenken, Regeln der menschlichen Wissensverarbeitung. Und jetzt 5:05. Ich sollte vielleicht etwas abkürzen, damit Sie nicht mehr allzu lange aushalten müssen. Ich nehme das weg. Wir sind heute durch unser ganzes Denken und Schreiben und durch die Sprache langsam in eine Sackgasse geraten. Die Bibliotheken, die wir hier sehen, die haben wir inzwischen größtenteils das, was da ist. War früher mal als Papierform da, musste man nachschlagen, das kann man heute das Internet bekommen. Sie haben ganz fürchterlich viel Wissen zusammen. Und wir haben so viel Wissen zusammen in Fernsehen, Schallplatten, Tonbändern, DVD, Internet, YouTube, dass man langsam nicht mehr klarkommt damit. Die Weitergabe von Informationen ist so weit intensiviert, dass wir sie alleine nicht mehr bewältigen können. Und Mathematik schafft nicht nur Kondenswissen jetzt, sondern auch Zeit, zur Zeit auch Kondensnachdenken. Und wenn Sie mal in Google reingehen und sehen, dass Sie bei Google Assoziationen durchführen können, Sie sagen Vater, Mutter und dann kommt Bruder, Schwester und sonst was in der Gegend und Google weiß das einfach, und zwar ohne Tabellen, sagen Sie meinetwegen auch Vater und Sauercreme, was Sie da kriegen, ist erstaunlich, machen Sie mal. Gut, also jedenfalls Assoziationen, Google ist in der Lage zu assoziieren. Und wie assoziiert Google? Mit Mathematik. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir versuchen, die Gehirntätigkeit zu formalisieren und das auf Rechner auszulagern. Mathematik. Ist die Frage, wofür führt das? Werden wir zur automatischen Kopplung von Gehirn und Rechner kommen? Ja, mein Gehirn steht da draußen für Vorträge normalerweise. Auf meinem Rechner sind die ganzen Vorträge drauf. Unter dem Rechner könnte ich gar nichts mehr machen. Trotzdem habe ich noch keine gute Kopplung. Ich schätze mal, innerhalb der nächsten 10 Jahre ist damit zu rechnen, dass wir eine Kopplung des Rechners ans Gehirn, eine normale direkte Eingabe haben können. Und was dann passiert, ist die Frage, wohin es geht. Und ich möchte jetzt schließen mit einem letzten Teil aus dem Herrn Bryson, der sagt, wie wir das menschliche Leben vielleicht verstehen sollen oder können. Vielleicht noch deutlicher können wir uns klar machen, was für eine neue Erscheinung wir in diesen 4,5 Milliarden Jahren alten Bild sind, wenn wir die Arme auf beiden Seiten so weit wie möglich ausstrecken und uns dann bewusst machen, dass die ganze, und dann annehmen, hier steht bewusst machen, schlechte Übersetzung, dann annehmen, dass die ganze Erdgeschichte darstellen. In diesem Maßstab, so sagt John McPhee in Basing and Range, na gut, nimmt das Präkambrium, also ist ungefähr die Zeit, bevor es also Leben, richtiges, vernünftiges Leben auf der Erde gab, die ganze Zeit von da bis zur Handwurzel der rechten Hand ein. Das ist also die Entwicklung gewesen. Die Entfernung von der Fingerspitze einer Hand bis zu dem Handgelenk der anderen Hand. Die gesamte Geschichte der komplexen Lebensformen spielt sich in der zweiten Hand ab. Und der gesamte Menschheitsgeschichte könnte man mit einem einzigen Strich an der Nagelfeile entfernen. Es ist, glücklicherweise ist dieser Augenblick noch nicht eingetreten, aber es bestehen gute Aussichten, dass er geschehen wird. Ich möchte hier keine Weltuntergangsstimmung verbreiten, aber das Leben auf der Erde hat auch eine andere, äußerst dauerhafte Eigenschaft. Es stirbt aus. Und zwar sehr regelmäßig. Obwohl biologische Arten alle erdenklichen Mühen auf sich nehmen, um sich zusammenzufinden und erhalten zu bleiben, gehen sie mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit wieder zugrunde. Und meistens sterben sie umso schneller aus, je komplexer sie sind. Vielleicht ist das ein Grund, warum so viele Lebensformen eigentlich keinerlei Ehrgeiz besitzen. Ich denke, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir momentan sehr komplex sind und gute Chancen haben, in nächster Zeit mit einem Lagerstück auszusterben. Wir sollen uns alle Mühe geben, vielleicht dem entgegenzuwirken. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn alle sehr viel mehr nachdenken würden, Mathematik machen würden, und die auch so anwenden würden, dass da vernünftige Sachen dabei rauskommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Wackens. Ich möchte Sie nicht entlassen, ohne Ihnen als Dankeschön ein Buch zu schenken. Und Sie haben gesagt, Sie haben ein Buch schon mindestens 4 oder 5 Mal bekommen.
6 Mal.
6 Mal. Wie hieß dieses Buch, was man einem Mathematiker verschenkt? Ich glaube, es war das Fermatsche Problem.
Fermatsche Satz, ja. Braucht jemand das noch?
Ich möchte auf den Anfang von meiner großen Einladung zurückkommen und Ihnen ein kleines Reklamheftchen, also es tritt nicht zu dick auf, aber ich weiß auch, Sie haben zu mir gesagt, Sie kennen es noch nicht, die Bibliothek von Babel, von Borges, vielleicht haben Sie ja einen Gefallen dran.
Dankeschön.
Finden das andere Buch, was wir in der Bibliothek haben, zur Mathematik und zur Bibliothek von Babel auch noch interessant.
Wunderbar.
Ihnen allen danke ich fürs Zuhören und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg. Tschüss.
Hallo. Zu lang? Ja. habe ich das abgekommen. Schade, kommst du, ja?
Das weiß ich nicht.